Briefe aus dem Café von Ilja Ehrenburg. Deutschland im Jahre 1922. Der Brocken. Du weißt wahrscheinlich, dass in diesem Jahr der Sommer, wie auch viele andere vortreffliche Dinge des Vorkriegslebens, abgeschafft ist. Nach der Macht der amerikanischen Dollars lernten wir die Bedeutung der Labrador-Eisberge kennen. Menschen, die zu Aberglauben neigen oder aber in den Zeitungen sich die Rubrik Vermischtes aussuchen, interessieren sich übrigens nicht für schwimmende Eisberge. Sie trösten uns mit unheimlichen Neuigkeiten. Es stellt sich heraus, dass es nie mehr einen Sommer geben wird, denn wiederum dieselben schlauen Amerikaner, die von Europa streng die Kriegsschulden einfordern und denen offenbar der Export rassiger Mädchen und achtbarer Rembrandts nicht genügt, haben beschlossen, uns den Golfstrom zu nehmen. In der Nähe von Labrador bauen sie einen ziemlich soliden Damm. Bald wird es auf Neufundland Weinstöcke geben und auf dem Moos der vereisten Gironde werden Rentiere weiden. Ich weiß nicht, wie weit die Angaben dieser Optimisten begründet sind. Jedenfalls habe ich einen doppelten Beschluss gefasst. Dieses Thema für einen utopischen Roman ausnützen, solange der Damm noch nicht gebaut ist. Und den Versuch zu machen, mit irgendeinem Einwohner Labradors Bekanntschaft anzuknüpfen, um, wenn nötig, ein Visum zu erhalten. Das eine wie das andere bezieht sich jedoch auf die Zukunft. Vorläufig ist es einfach nur kalt. Form ist eine vortreffliche Sache, und sowohl die Lutheraner als auch die Eiferer der ideellen Kunst haben gleich wenig Recht. Das Ritual schafft den Rhythmus des Lebens, es beherrscht die Menschheit. Namen sind stärker als Tatsachen. Wenn auch das Thermometer 5 Grad Celsius zeigt, so antwortet doch der Kalender mit dem abstrakten Juli. Und nun tragen an die 100 Extrazüge die Berliner in die kalten Weiten hinaus. Diese Berliner sind fest überzeugt, dass hinter den angelaufenen Scheiben der Waggons tatsächlich der traditionelle Sommer liege. Da du weißt, wie ich allerhand Hypnosen zugänglich bin, wirst du leicht verstehen, dass auch ich mich unter diesen sonderbaren Leuten befand. Doch ist es jetzt nicht einfach, von Berlin fortzukommen. Vom Ausland zu träumen hat gar keinen Sinn. Man gelangt sowieso nicht weiter als bis ins Vorzimmer des Konsulats irgendeiner Großmacht. Aber auch Deutschland zerfällt in verschiedene Zonen. Erreichbare, gefährliche und ganz unzugängliche. Im Osten hat man bekanntlich einen Korridor durch das Wohnzimmer gelegt, der im Unterschied zu gewöhnlichen Korridoren durchaus nicht zum Hindurchgehen eingerichtet ist. Ich fürchte, in diesem Korridor gibt es Stellen, die weniger süß sind als die polnischen Zuckerbäckereien. Ich fahre nicht nach Osten. Im Westen vollzieht sich eine friedliche Demonstration der Früchte der lateinischen Kultur und finden verschiedene Beerdigungen zufällig hierbei zugrunde gehender teutonischer Barbaren statt. Außerdem werden dort täglich nicht weniger als 10 verkleidete Radeks verhaftet. Ich habe, glaube ich, im Gesicht keine Ähnlichkeit mit dem genannten Bürger. Aber es kommt alles vor. In Pillau hielt man mich einmal für einen Hauptmann der französischen Armee. Ich fahre nicht nach dem Westen. Der Süden? Ja, gewiss, in Bayern gibt es sehr schöne Berge. Aber siehst du wohl, ich habe mich bisher weder zugunsten von Kirill Wladimirovich noch zugunsten von Nikolai Nikolajewitsch geäußert. Unter solchen Umständen wäre es naiv, sich um das bayerische Visum zu bemühen. Ich fuhr also dorthin, wohin man fahren konnte. Gegenwärtig sitze ich auf dem Gipfel des Brocken. Hier ist es zwar geradezu unanständig kalt und fällt ein guter Dreikönigsschnee, aber die Hexen haben keine Konsulate und fragen nicht nach Wiesen. Gesegnete Gegend. Außer Schnee kann man hier Ruhe finden. Wenn ich die schwarzen Hügel des Harzes anblicke, empfinde ich lyrische Übelkeit. Offen gestanden, ich möchte nicht an dich und überhaupt nicht über die Deutschen schreiben, aber ich will mich würdig erweisen der mich umgebenden Touristen, für welche die Sommerfrische schwere Arbeit ist, und ich will mich bemühen, diesen Brief ehrlich zu beenden. Eben dieselben schwarzen Hügel können, außer lyrischen und sentimentalen Erwägungen, auch andere Gefühle hervorrufen. Der Baedeker versichert, dass von hier aus, die Dörfer nicht mitgerechnet, 87 Städte zu sehen seien. Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht gezählt. Jedenfalls sind es viele. Überall sind Essen, die inmitten kalter Täler munter atmen. Das alles versetzt mich in einen ruhigen, selbstsicheren Zustand. Vielleicht werden dort die reizlosesten Dinge hergestellt. Revolver, Safes, Präservative. Von hier aus kann man es nicht sehen. Aber der Atem der Essen ist ein Zeichen, dass die Erde lebt, und das ist angenehm. In Berlin ist es manchmal zu unruhig, allzu viele antike Tragödie, Zigeunerlager und Dollargespräche. Hier ruhe ich aus von der schönen Ungewissheit. Als im Sommer 1917 in Russland alles plötzlich illusorisch und irreal wurde, beruhigten sich die Menschen, wenn sie über die Grenzen der Stadt hinausgingen und Felder, Gänseblümchen und das herrliche, epische Ferkel sahen. Hier spielen die Rolle des Letzteren die rauchenden Essen. Sie erinnern einen an den unerschütterlichen Rhythmus des Lebens. Sie rauchen noch, kann der Wärter des Brocken-Observatoriums sagen, und alles Übrige, von Spengler bis zum Dollar, unbeachtet lassen. Du kannst dies bewerten, wie du willst. Die einen werden von physiologischem Bedürfnis sprechen, andere vom religiösen Pathos der Arbeit. Mir aber scheint es, dass hieran der Wille des Materials schuld ist. Die Kehle der Singvögel ist für Lyrik geschaffen und die Nacken der Kastilianer erinnerten schon lange vor der ersten Corrida an Stiernacken. Die Arbeit hier ist Brot und Himmel, sie gleicht der Leidenschaft dem Tod. Hierüber könnte man eingebungsvolle Bücher schreiben, ich will mich jedoch jetzt mit einem Beispiel begnügen. In den Tagen des großen Spartakistenaufstandes besetzten die Revolutionäre die Räume des Vorwärts, der damals das Organ der Unterdrücker des Aufstandes war. Die Kämpfe zeichneten sich durch die übliche Erbitterung der Bürgerkriege aus. Man tötete, man erschoss, man ergab sich nicht lebendig. Noske siegte, das Vorwärtsgebäude wurde besetzt. Und 2 Stunden darauf erschien die nächste Nummer der Zeitung. Leichen der Spartakisten lagen herum, aber keine einzige Maschine war beschädigt. Warum hinterließen die Besiegten, sterbend oder sich zurückziehend, ihren Feinden eine solche Waffe? Oh, gewiss nicht aus Großmut. Nein, die Hand des deutschen Arbeiters konnte sich einfach nicht gegen die Maschine erheben. Für ihn ist es leichter, einen Menschen zu töten. Jetzt wirst du verstehen, dass die Aussicht vom Brocken eine Spalte Zeitungstelegramme wert ist. Wenn du jetzt hier wärst, in diesem dunklen, kalten Saal, wo die Touristen Eichelkaffee trinken und von wo die Essen von 87 Städten sichtbar sind, so würdest du begreifen, wieso der Organismus gegen Typhusbakterien ankämpfen kann. Das wäre die beste Antwort auf deine naive Frage, ob nicht die Bücher der jungen russischen Schriftsteller, die alle deutschen Nachtlokale besuchten und an Deutschlands Agonie glauben, fantastisch klängen. In den Bordellen selbst der gesundesten Länder gibt es selbstverständlich keine rauchenden Fabrikessen und die Schriftsteller, die ins Ausland gelangen, langweilen sich nicht gern. Außerdem ist es in Moskau manchmal eine psychologische Notwendigkeit zu meinen, dass Europa nicht mehr lange am Leben bleiben werde. Und doch, Deutschland lebt. Außer diesen 87 gibt es noch viele andere Städte. Und die Bücher? Bücher bleiben Bücher. Gewiss, Bazillen gibt es zur Genüge. Selbstverständlich kann man nicht in Berlin allein Symptome von Nachkriegstyphus feststellen. Gestern war ich am Fuße des Brocken in dem idyllischen Wernigerode Zeuge einer Filmaufnahme. Die Heldin stürzte sich vom Balkon eines Schlosses und der Held, von Reue gequält, beendete sein kinematografisches Leben am Gipfel einer Linde. Der Regisseur erzählte mir, dass im Atelier andere Aufnahmen des letzten Teils vorgenommen werden würden. Die Heldin wird sich mit ihrem Gatten aussöhnen und sogar in aller Eile ein Kind zur Welt bringen, indes der ehemalige Liebhaber den Posten eines Oberförsters auf dem Gute des glücklichen Gatten erhalten und damit vollständig zufrieden sein wird. Dieses Happy End ist für den Export nach Amerika bestimmt. Was die Deutschen anbelangt, so wird die Heldin für sie sich unbedingt vom Balkon hinabstürzen und der Held sich erhängen. Zwei Ausgänge ein und desselben Bildstreifens sind eine gewohnte Erscheinung. Während die Amerikaner keine düsteren Schlüsse vertragen, freuen sich die Deutschen darüber. Der glückliche Ausgang, der Triumph der Jugend, ist hier gegenwärtig nicht in Mode. Er wirkt beleidigend. Die Regisseure verbringen schlaflose Nächte, indem sie immer wieder neue Schrecken erfinden. Einmauern, die Pest einschleppen, bei lebendigem Leibe von Ratten fressen lassen. In den dunklen, langen Kinosälen fühlt man deutlich Fieberanfälle. Peter Müller ist furchtbar in solchen Minuten. Auf seinen Kartoffelwangen zeigt sich beim Anblick solcher Folter eine leichte Rötung. Die wässrigen Augen leuchten, während sie Drachen, Orchideen und expressionistische Liebe erleben. Aber um 10.45 Uhr ist die Vorstellung beendet. Peter Müller schläft alsbald ein. Am Morgen geht er zur Arbeit. Man sieht dann, dass seine Krankheit nicht gar so furchtbar ist. Augenblicklich bin ich von solchen Müllers umgeben. Hier sind Angestellte, Arbeiter, Handlungsgehilfen, Schüler. Schieber sind überhaupt keine da. Sie sind in der feinen Abteilung, in der Weinstube. Gekochte Kartoffeln, Kaffee ohne Zucker. Die Touristen ruhen aus. Sie versuchen, ihre blau gewordenen Hände aufzuwärmen. Sonderbare Menschen. Ein unbegreifliches Volk. Gemessen und geschäftig besteigen sie einen Berg. Jeder von ihnen trägt Gepäck. Einen Rucksack, Teekessel, Kaserolls, so etwas wie Segeltuchstücke, Schlafdecken, nicht weniger als einen halben Zentner. Ganz offenkundig überflüssige Dinge, denn sie schlagen nirgends Zelte auf und zünden nirgends Lagerfeuer an. Sie übernachten in Gasthöfen, essen in kleinen Wirtschaften. Doch sie bepacken sich ausschließlich aus romantischer Tradition, um es schwerer zu haben. Verbinden doch die Deutschen selbst die Erholung mit Arbeit. Sie kraxeln bergauf, der Weg ist schwer. Ein Pfeil deutet seitwärts. Kaiser Friedrichstuhl, schöne Aussicht auf die Umgebung. Ohne lange zu überlegen, ohne zu murren, biegen sie im Gänsemarsch zu diesem Stuhl ab. Sie gelangen hin, bleiben stehen und sehen nach unten auf irgendein Flüsschen. Sehen genauso lange hin, als notwendig ist, um zu fühlen, dass sie diese schöne Aussicht mit eigenen Augen gesehen haben. Sie sehen sich das ohne Vergnügen, aber befriedigt an. Dann machen sie eine militärische Halbwendung und kraxeln weiter. Das ist selbstverständlich kein Zeitvertreib, sondern Arbeit. So ist es in allem. Wenn die Deutschen essen, genießen sie nicht wie die Franzosen, lesen dabei nicht zerstreut einen Schmöker wie unsere russischen Intellektuellen von Anno Dazumalen. Nein, emsig bewegen sie die Kinnlade und sonst nichts. Im Café kann man häufig einen Verliebten sehen, der seinem Mädchen ungestüm die Händchen ausrenkt. Darin liegt bedeutend mehr Müllersche Gymnastik als Leidenschaft. Im Sommer pflegen alle, wenn auch nur im Laufe von 2 bis 3 Tagen, auf die Berge zu steigen oder zu schwimmen. Sie schlafen in den Gasthäusern auf dem Fußboden, um es billiger zu haben. Sie essen Sellerie mit Kartoffeln und Kartoffeln mit Sellerie. Hierbei sind sie aber, wenn auch nicht fröhlich, so doch munter und mit dem Leben zufrieden. Wie du siehst, erinnert das am allerwenigsten an Agonie. Meine Nachbarn mit ihren wilden Rucksäcken haben eher Ähnlichkeit mit Barbaren als mit übersättigten Römern. Gewiss, heute stürmen sie nur den Brocken. Aber wenn ich sie betrachte, so begreife ich, was sowohl die Kolonnen, die im August des Jahres 1914 auf Bagdad marschierten, als auch die Romantiker mit Fackeln antrieb, die kürzlich der Leiche Worowskis das letzte Geleit gaben. Gleichschritt, Schweiß, Halbwendung. Dann mit aller bei Phantasten denkbaren praktischen Einstellung. Umstülpung der Welt oder Tod. So enden manchmal Ausflüge auf den Brocken. Deutschland im Jahre 1922.